Es gibt heute nicht nur einen Predigttext, sondern ganz viele und deshalb ist er auch im Blättchen abgedruckt. Ihr könnt also da mitverfolgen, worum es gerade geht. Ich möchte anfangen mit einer Zusage, die Gott dem Abraham gegeben hat und allen, die wie Abraham glauben, also auch euch. Gott sagt zu Abraham und er sagt zu dir, fürchte dich nicht, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Gott beschützt dich und das Beste, was er dir schenkt, ist, dass er selber für dich da ist. Mit Jesus können wir vertrauen, dass er auch für die anderen Dinge sorgt. So heißt es im Römerbrief, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott weiß, was du brauchst und er gibt es dir. Wir kommen nicht zu kurz. Wir können im Vertrauen leben. Von Natur aus sind wir nicht so gepolt. Die Grundhaltung des natürlichen Menschen auch in uns ist die des Misstrauens. Ich frage mich, wird es morgen noch reichen? Werde ich genug haben? Was soll ich morgen essen? Wie kann ich mich absichern? Darum kreisen meine Gedanken. Ich selber bin der Mittelpunkt meines Universums. Ich muss für mich selber sorgen. Das ist unsere natürliche Geisteshaltung. Aber sie führt zu einem Lebensstil von Selbstbezogenheit und oft ist man damit sehr allein. Aber der lebendige Gott hat uns frei gemacht vom Leben aus Angst. Er stellt deine Füße auf einen weiten Raum. Er hat seinen Sohn für dich gegeben. Du brauchst nicht mehr zu sorgen. Er sorgt für dich. Er macht aus dir statt einem Menschen des Nehmens, der alles an sich ziehen muss, macht er dich zu einem Menschen des Gebens, dass du ein Segen wirst mit deiner Kraft, mit deinem Geld, mit deiner Liebe, dass du einer bist, der etwas weitergeben, ausstrahlen kann. Und da hat Gott uns ja viel anvertraut, unseren Körper, unsere Lebenszeit, unsere Fantasie und Schaffenskraft, unser Geld und andere Menschen an unserer Seite. Und als Lob und Dank dafür, dass wir mit ihm im Bund sein dürfen, hat Gott schon früher die Menschen gelehrt, ihm das Beste und Schönste zu geben, was wir haben. Die Erstlinge, das, was zuerst kommt, gehörte Gott bei jeder Ernte und auch bei den Tieren. So war es im alten Israel. Aber auch Jesus sagt uns, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Gebt euer Erstes und Bestes für Gott, nicht das, was gerade noch übrig ist. Unsere Natur ist andersrum. Erst komme ich und dann komme ich und dann irgendwann die zu mir gehören und Gott. Gott kriegt, was übrig bleibt. Aber Gott gehört an die erste Stelle. Das zieht sich durch die ganze Bibel. Das lernt ein jüdisches Kind mit der Muttermilch. Schema Yisrael, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzer Kraft, ist das erste Gebot. Auch für Jesus. Und in den Bitten des Vaterunsers lehrt uns Jesus, zuerst beten, dein Reich komme. Dann erst kommen unsere Bedürfnisse, das tägliche Brot, die Vergebung. So herum musst du es machen. Erst kommt das Reich Gottes, erst das Geben und Heilen, dann kommt der Rest. Was Gott mir an materiellen Dingen anvertraut, ist zuerst für sein Reich bestimmt, in dreifacher Weise. Für die Gemeinde, zweitens für Schwestern und Brüder in Not und drittens für die Menschen, die Hilfe brauchen. Bei Jesus sehen wir extreme Beispiele von radikalem Geben. Es ist ziemlich schwer, finde ich, das auszuhalten, weil es unserem Wesen so widerspricht. Da sind zum Beispiel die ersten Nachfolger, Petrus, Andreas, Matthäus. Sie geben alles auf, was sie aufgebaut haben. Ihre Firma, sogar ihre Familie, um bei Jesus zu sein. Den Fischereibetrieb, die Zollstation, die Werkstatt. Und dann ist dieser junge Mann, dem Jesus sagt, verkaufe alles, was du hast und dann komm und folge mir nach. Zachäus hat das auch so gemacht, die Hälfte seines Besitzes den Armen und den Rest an die Betrogenen. Und Jesus erzählt das Gleichnis vom Kaufmann, der die eine kostbare Perle findet, das Reich Gottes. Und um sie zu erwerben, gibt er alles weg, was er besitzt. Oder wir haben es eben gehört, die Witwe, die in den Opferstock alles hineintut, was sie hat. Sie behält nichts zurück. Ihr ganzes Vertrauen gehört Gott. Und genau das lobt der Herr. So geht Christsein, sagt er. Voll auf Gott gesetzt, nicht halbherzig, nicht abgemessen. Ey, das ist so fremd, oder? So gegen unsere Natur, kaum zu ertragen. In mir ist doch dieses Denken, ich muss mich absichern, das kann doch nicht sein, das ist doch völlig übertrieben. Und dann suche ich mir einen Pfarrer, der mir Jesus weich spült und bequem macht, sodass er mein Ego nicht mehr angreift. Im alten Bund, bevor das Reich Gottes anfing, sollte jeder seinen Zehnten geben. 10% für die Kirche, für die Gemeinde. Jesus hat den Zehnten nicht ausdrücklich bestätigt, weil das Reich Gottes einen neuen, einen anderen Geist hat. Nicht den des Abmessens und Kalkulierens nach dem Motto, so, das sind jetzt diese 10% von meinem Einkommen, damit habe ich meine Pflicht erfüllt. Einen fröhlichen Geber liebt Gott. Er macht dich zu einem freien Menschen. Also mach es anders. Gib so viel, wie du Freiheit im Herzen hast. Gib, was deinem Glauben entspricht. Vielleicht sind es 10, vielleicht 30, vielleicht 50% oder alles wie die arme Witwe. Das ist der Geist Jesu. Nicht immer und von allen erwartet Jesus, dass sie allen Besitz und alles Geld abgeben. Aber es kann passieren. Manchmal ist es dran, alles wegzugeben, was man auf dem Konto hat. Wir haben das mal so gemacht, meine Frau und ich, vor vielen Jahren. Da war eine Familie, die dringend Hilfe brauchte und wir kannten die und wussten, das ist eine akute Situation, die geben das nicht unverantwortlich weg oder so. Die hatten echte Not und es war klar, wir sind jetzt gefragt. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr genau, ob es 100% waren oder nur 95 von dem, was wir auf dem Konto hatten. Aber ich bin mir sicher, das war genau richtig. Und das war ein Moment, wo Gott das von uns wollte. Rechne damit, dass Jesus das mal von dir will. Ich habe mir so eine Situation vorgestellt. Und ich habe mir gedacht, das kann mal passieren. Da kommt der Gerhard Jahres hier nach vorne, wie er das schon öfter gemacht hat. Und dann sagt er zu uns, liebe Leute, es ist soweit. Wir haben den Gottesdienst jetzt 4-mal geteilt. 4-mal ist er voll. Mehr geht nicht. Wir brauchen ein neues Lutherhaus. Hier ist der Plan. Willi Wille hat ihn gezeichnet. 450 Plätze kostet 6 Millionen. Gebt, was ihr habt und wir können anfangen zu bauen. Vielleicht wäre das so ein Moment. Ich kann es mir vorstellen. Der Zehnte im alten Bund, das war für die Gemeinde, für den Gottesdienst, für alles, was dazugehört, Kinderprogramm, Unterricht, Verwaltung. Auch im neuen Bund zeigt sich die Liebe zu Gott an der Liebe zur Gemeinde, zum Leib Christi. So geben die meisten Christen auf der Welt, in Tansania völlig selbstverständlich, ihren Zehnten für ihre Gemeinde. Wenn du also mit der Kirchensteuer vielleicht 2% deines Lohnes gegeben hast, bleiben noch 8% übrig für den Förderverein, der hier sowieso das meiste bezahlt. Aber dann gibt's noch einen anderen Auftrag für unser Geben. Die notleidenden Schwestern und Brüder. Jesus sagt, was ihr einem von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Und drittens weist uns Jesus an die Menschen in Not. Er sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selber. Ja, wer ist denn mein Nächster, wurde er da gefragt. Jesus erzählt die Geschichte vom barmherzigen Samariter und sagt, das ist der, der vor dir liegt. Heutzutage liegt er manchmal viele tausend Kilometer entfernt, weil der Reichtum der Welt so ungleich verteilt ist. Aber wir wissen davon und so liegt er trotzdem vor unserer Tür. Aber neben dem Geben möchte Gott noch etwas anderes mit dem, was er uns anvertraut. Er möchte durch den Segen, den er unserer Arbeit gibt, durch unseren Verdienst, dass wir für die Leute sorgen, die er uns gegeben hat. Unsere Kinder, unsere Partner, alle, die zu uns gehören. 1. Timotheusbrief, wenn jemand die Seine nicht versorgt, hat er den Glauben verleugnet. Wir sollen für die unseren sorgen, emotional, zeitlich, finanziell, für Kinder und für alte Menschen. Das bedeutet, rauszufinden, was wir als Familie brauchen. Dabei wird uns in unserer Gesellschaft, in der Konsumgesellschaft, ein unermesslicher Bedarf suggeriert. Es ist total wichtig, dass wir diese Falle durchschauen und die ganzen eingeredeten Bedürfnisse nicht mitmachen. Es gibt da eine christliche Einfachheit und Genügsamkeit. Ich habe eine Familie aus unserer Gemeinde vor Augen, die mir da ein Vorbild ist, die mich positiv in Frage stellt. Brauche ich wirklich ein Auto? Brauche ich lauter neue Sachen? Wenn ich alles mitmache, was in meiner Gesellschaft üblich ist, dann habe ich ganz bestimmt nichts mehr übrig zum Teilen. Und vor lauter Geld verdienen habe ich auch keine Zeit mehr für meine Familie oder Gemeinde. Und wenn ich nach dem Geben und Versorgen der meinen doch noch Geld übrig habe, kann ich das und soll ich das dann sparen? Von Jesus haben wir deutliche Worte gegen das Ansammeln von Geld. Es ist die Geschichte vom reichen Kornbauern oder die in Lukas 16 vom reichen Mann und armen Lazarus. Und in der Bergpredigt sagt er: Sammelt euch keine Schätze auf Erden, wo Rost und Motten sie fressen, sondern sammelt euch stattdessen Schätze im Himmel. Wieso redet Jesus so hart gegen das Sparen? Er sagt erstens: Sparen wird dich dazu führen, dass dein Herz nicht mehr Gott gehört, sondern dem Geld. Niemand kann zwei Herren dienen. Er sagt auch: Es hat keinen Sinn. Am Ende werden es Rost und Motten fressen, was du gespart hast. Ja, du sparst jetzt, du hast Geld übrig. Aber wer weiß, ob du es jemals zurückbekommst. Was ist denn Geld? Geld ist eine Abstraktion, ein Tauschmittel. Zum Beispiel ein Tischler baut einen Stuhl. Und statt ihn gleich gegen Brot und Eier zu tauschen, kann er 200 Euro bekommen. Das sind erstmal nur zwei grüne Zettel, die an sich völlig wertlos sind. Aber er verlässt sich auf die Verabredung, dass er davon, von diesen beiden grünen Zetteln, später wieder echte Dinge kaufen kann. Manchmal klappt das, manchmal aber auch nicht. Die junge Frau aus Argentinien, die jetzt bei uns wohnte, hatte im Januar ihr Geld dabei. Sie war sicher, das wird für das ganze Jahr reichen. Irrtum, Finanzkrise in Argentinien, 50% Verlust für den argentinischen Peso. Sie kann jetzt nur noch halb so viel davon kaufen, als wenn sie es im Januar ausgegeben hätte. Geld ist eine gefährliche Abstraktion und niemand garantiert dir, dass du morgen noch reale Gegenstände dafür bekommst. Meine Großmutter hat das hier in Deutschland erlebt. Geld war nichts mehr wert. Rost und Motten fressen es auf. Noch größere Abstraktionen sind Finanzprodukte oder Aktien. Du gibst der Bank einen echten Wert und du bekommst ein Versprechen in Gestalt einer digitalen Zahl auf dem Kontoauszug. Da muss man schon viel Glauben haben an Menschen, um das zu machen. Rost und Motten werden es fressen, sagt Jesus. Statt Geld anzulegen, statt zu sammeln, sollen wir unsere Energie auf das Reich Gottes fokussieren. Jesus ermutigt uns, Geld, Kraft und Zeit in sein Reich zu investieren. Setz es ein für Dinge, die Ewigkeitswert haben, wo Menschen zum Glauben kommen, wo Menschen fröhlich werden, wo Menschen geholfen wird. Am 9.12. in ein paar Wochen senden wir hier die Ärztin Miriam Triebel aus, die bei euch, Elke, im Hauskreis war, nach Tansania, in ein bitterarmes Land, eine gute Chance, mit den Armen zu teilen. Außerdem haben wir die Holzmühle als Partner. Eine Einrichtung, wo Leute von Sucht frei werden und die Freude an Jesus entdecken. Ja, das sind Schätze im Himmel, wenn du da investierst. Am Ende vom reichen Kornbauern, vom Gleichnis, stellt uns Jesus vor diesen Gegensatz, den wir auch in der Bergpredigt schon gehört haben. So wie ihm geht es jedem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Sparen oder reich sein bei Gott. Das ist der Gegensatz. Und der Appell ist: Werde reich bei Gott. Gib dein Geld aus, damit Menschen durch Mission zu Kindern Gottes werden. Jeder, der neu an Jesus glaubt, durch deine Finanzierung ist ein Schatz bei Gott. Genauso ist es mit Notleidenden, denen in christlicher Liebe geholfen wird. Weihnachten im Schuhkarton. Jedes Päckchen, 30 Euro wert, gut investiert bei Gott. Manche spenden auch 300 oder 3000 Euro für diese Aktion. Das ist Schätze sammeln bei Gott. Du kannst jeden Euro nur einmal ausgeben. Entweder du gibst ihn der Bank oder du gibst ihn dem Reich Gottes. Entweder reich sein in der Welt oder reich sein bei Gott. Vor 4 Wochen war eine Gruppe unserer Gemeinde auf Jugend- und Konfi-Freizeit mit Marco Gebhardt. Es war eine super Zeit für diese Jugendlichen, ein wichtiger Schritt in ihrem Leben. Das waren Schätze im Himmel. Und es war nur aus einem Grund möglich, weil hier in dieser Gemeinde manche Christen ein Investment gemacht haben, nicht in Schätze auf Erden, sondern weil sie stattdessen Tausende Euro ausgeben, über 90.000 Euro jedes Jahr für die Stelle von Marco Gebhardt, von Silvi und von Ines und von mir. Darum gab es diese Jugendfahrt und diesen Glauben in den Herzen der Jugendlichen. Hätten die Fördervereinunterstützer dieses Geld stattdessen auf der Bank angelegt, diese Jugendfahrt hätte nicht stattgefunden. Auch dieser Gottesdienst hätte nicht stattgefunden. So ernst ist das. Christoph ist in der Schillerkirche. Stattdessen hätten die Christen in Rost und Motten investiert, statt Schätze im Himmel zu schaffen mit ihrem Geld. Ja, aber Jörg, gibt es nicht auch vernünftige Gründe, doch mal zu sparen? Nicht aus Sorge oder um sich abzusichern, sondern in kluger Verantwortung für die eigene Familie, für die Zukunft. Ja, es gibt solche bevorstehenden Ausgaben. Wenn du weißt, mein Arbeitsvertrag ist befristet und danach kommt die Arbeitslosigkeit oder dein Kind geht ins Studium. Und wenn ich gerade mehr Geld habe, als ich aktuell brauche, ist es dann nicht Auftrag für diese kommenden Fälle, etwas zurückzulegen? Wäre es nicht eine Art von Dummheit und Undankbarkeit, wenn Gott mir jetzt schon gibt, was ich morgen erst brauche? Wäre das nicht so, wie in ein Malaria-Gebiet zu reisen und keine Prophylaxe zu nehmen, die ich doch jetzt bezahlen kann? Gibt es nicht auch eine finanzielle Prophylaxe in guten Zeiten für die schlechteren Zeiten, so wie man es bei Josef im Alten Testament sehen kann? Ist nicht auch die absehbare Altersarmut der jüngeren Generation ein Auftrag, jetzt zu sparen? Und Hand aufs Herz, die Einzahlung in die Rentenversicherung, ist das nicht auch eine Geldanlage, um die wir gar nicht rumkommen? Ja, vielleicht. In solchen Fällen kann es angebracht sein, gezielt und begrenzt zu sparen. Meine Frau und ich, wir haben auch Geld auf dem Bankkonto, das wir nicht aktuell verbrauchen und spenden. Ich nehme mich da nicht aus. Aber oft geht unser Absicherungsbedürfnis so weit, dass das mutige Geben zu kurz kommt. Wir sind Haushalter. Wir sollen austeilen. Aber wir sparen und verbrauchen oft, was wir durchreichen sollten. Was ich jetzt gebe, hat auf jeden Fall eine gute Wirkung. Jesus sagt sogar, es wird aufgeschrieben im Himmel. Aber was ich aufhebe auf der Bank, da ist unsicher, ob es überhaupt für mich oder irgendjemand anders jemals eine gute Wirkung haben wird. Wer spart, weiß nicht, ob er jemals etwas zurückbekommt. Er handelt im Glauben an die Zukunft. Er glaubt an das Finanzsystem, an die Fondsgesellschaft. Geldanlage ist auch ein Glaubensakt. Ob der sich mit Jesus verträgt, muss jeder selber prüfen. Aber schau deine Motive an. Folgst du dem alten Menschen, dem natürlichen Instinkt der Absicherung, der Selbstbezogenheit, oder hörst du auf die Stimme des Heiligen Geistes? Wir sind Haushalter, nicht Eigentümer. Wir selber und was wir haben, gehört ihm, der uns mit endloser Liebe trägt und auch morgen versorgen wird. Niemand von uns lebt für sich selbst. Niemand stirbt für sich selbst. Leben wir, dann leben wir für den Herrn. Sterben wir, dann sterben wir für den Herrn. Ganz gleich also, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne. In Jesus Christus. Amen.